Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hallo Christian, hast du schon deine Einkommensteuererklärung 2024 gemacht?
Fabian, hallo, grüß dich und dass du gleich mit so einer provokanten Frage einsteigst, ja. Ich bin natürlich jemand, der sich vorrangig immer um seine Mandanten zuerst kümmert, was bedeutet,
Sehr
dass
gut.
die eigene Steuererklärung zu gut zuletzt erstellt wird. Tatsächlich habe ich noch nicht mal 23 gemacht, muss ich ja auch noch nicht. Die Frist ist noch nicht abgelaufen. Aber man kann ja jetzt 24 schon abgeben. Seit Ende März gibt es die Formulare. Und das heißt, man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, das schon zu machen. Deswegen will ich gern mit dir mal darüber sprechen, was denn da eigentlich alles so Neues passiert ist bei der Einkommensteuer 2024, was man bei dem Ausfüllen der Steuererklärung 2024 beachten muss. Da ist ja doch so einiges passiert und das will ich mit dir gerne mal erläutern.
Sehr gerne. Sollen wir davor noch einen kleinen Schwenk machen, wer vielleicht auch abgeben muss, wer da gar nicht darf, dass wir da noch mal kurz drauf eingehen. Also im Regelfall, wenn man jetzt, sagen wir mal, normal arbeitet, ledig ist und keine Besonderheiten hat, muss ich keine Einkommensteuererklärung abgeben, aber kann schon Sinn machen. Also im Schnitt bekommt man über 1000 Euro zurück. Klar, viele weniger, wenige mehr. Aber es kann sich schon lohnen, auch freiwillig eine abzugeben. Aber manche müssen eben abgeben. Die häufigsten Gründe sind, wenn man verheiratet ist, beide arbeiten, die Steuerklassen 3 und 5 hat oder 4 mit Faktor, da muss man abgeben, wenn man mehr als 410 Euro Entgeltersatzleistungen hat, also Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld in dem entsprechenden Jahr, also 2024. Hatte, ja, natürlich, wenn man eine Wohnung beispielsweise vermietet, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat oder ein Einzelunternehmen hat, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, also alles da, mal einfach gesagt, wo noch keine Steuer abgeflossen ist ans Finanzamt, aber hätte abfließen sollen, da muss ich eine Steuererklärung abgeben oder halt, wenn ich vom Finanzamt aufgefordert werde, ja, dann muss ich auch eine abgeben. Ich würde mal sagen, das sind so die häufigsten Gründe. Fällt ja noch einer ein, Christian?
Ja, vielleicht noch, wenn man Kapitalerträge hatte, das ist natürlich auch ganz interessant, die nicht der Abgeltungssteuer unterlegen haben, dann kommt man natürlich auch in die Erklärungspflicht. Und für Angestellte lohnt es sich dann natürlich, wenn man Werbungskosten hat, ja, wenn man im Zusammenhang mit seinem Job bestimmte Kosten hatte und die eben zum Absatz bringen will, dann macht es halt Sinn, weil man dann Steuern zurückbekommt. Und da die häufige Frage, wenn ich es einmal mache, muss ich es immer machen? Was war deine
Ja.
Antwort? Die wurdest du bestimmt schon auch das ein oder andere Mal gefragt, oder diese Frage?
Nein, also wenn es keinen Grund gibt bei einer Abgabe, dass ich nochmal verpflichtet werde, dann muss ich es nicht nochmal machen. Also jetzt nehmen wir an, ich habe ein Jahr Kurzarbeitergeld bekommen, dann im nächsten Jahr aber nicht mehr, dann muss ich es auch nicht mehr machen. Ich glaube, der Mythos, dass man, wenn man es einmal abgibt, immer abgeben muss, rührt daher, dass manchmal bei den Finanzämtern dann das vielleicht nicht richtig hinterlegt wurde und dann nochmal aufgefordert wurde. Da kann es manchmal helfen, man ruft einfach an und sagt, hey, hör zu, ich habe jetzt keine Abgabepflicht mehr, was weiß ich, ich miete diese Wohnung nicht mehr oder mache XY nicht mehr, was mich eben zur Abgabe gezwungen hat. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung ist auch so ein Punkt, vielleicht noch, den man nennen könnte. Aber wenn ich keine abgeben muss, muss ich keine abgeben. Also da keine Panik, man kann schon freiwillig eine abgeben und muss nicht die Sorge haben, dass man ab dem Jahr dann immer eine abgeben muss.
Aber ich glaube, unsere Zuhörer, die das wissen die natürlich überwiegend, ja, dass dieser Mythos nicht stimmt.
Ja, die
Deswegen,
Steuerelite hier als Hörer. Ja.
ich glaube auch, ja. Die spannende Frage ist natürlich, wie lange hat man eigentlich Zeit, wenn man jetzt zu denen gehört, die verpflichtet sind, die Steuererklärung abzugeben?
Also ohne Steuerberater, Steuerberaterin oder Lohnsteuerhilfeverein bis zum 31. Juli dieses Jahr war ja ein heilloses Durcheinander. Die letzten Jahre, jedes Jahr ein anderer Monat, ja, auch wegen der Corona-Krise. Aber dieses Jahr muss man Ende Juli abgeben und mit, wenn man steuerlich beraten ist, also mit dem Steuerberater, Steuerberaterin, Lohnsteuerhilfeverein, ja, da hat man länger Zeit bis Ende April 2026, außer das Finanzamt will, dass man schneller abgibt, dann hat man 4 Monate, glaube ich, noch Zeit, ja, das dann nachzuholen. Also mit Steuerberater ist man dann ein bisschen entspannter dran, hat ein bisschen länger Zeit.
Das ist eine sehr gute Regelung, oder? Also kann sich, glaube ich, kein Steuerberater beschweren, dass das so ist, dass man diese längere Frist hat. Ich glaube, da geht es auch
Ja,
so ein
macht
bisschen
auch
darum, dass
Sinn.
das Finanzamt die Chance hat, nicht alle Erklärungen auf einmal zu bekommen. Das steckt da wahrscheinlich dahinter. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so erkläre ich mir das, dass man eben jetzt nicht sagt, es gibt eine einheitliche Erklärungspflicht, mit der alle Steuerpflichtige ihre Erklärungen abgeben müssen, was ja dann bedeuten würde, dass alle Erklärungen tatsächlich auch auf einmal ankommen und dann natürlich auch die Nachfragen vielleicht sich häufen, wie sieht es mit dem Bearbeitungsstand aus? Und so ist das zumindest schon mal in zwei Gruppen geteilt und der Eingang der Steuererklärung verteilt sich so ein bisschen.
Absolut. Sollen wir mal darauf eingehen, was denn neu ist für die Steuererklärung 2024?
Ja, genau. Also da gibt es jetzt viele große und kleine Änderungen. Das erste ist natürlich der Grundfreibetrag. Am Ende ist das beim Ausfüllen der Steuererklärung gar nicht so entscheidend, aber dann, wenn man vielleicht die Berechnungen nochmal überprüft, ist es natürlich relevant, nochmal nachzuvollziehen, hey, warum komme ich eigentlich auf diesen oder jenen Steuerbetrag? Das finde ich übrigens bei den Steuer-Apps gar nicht so optimal gelöst. Ja, gibt es ja so viele Anbieter, wo man die Steuererklärung jetzt mit wenigen Klicks, Anführungszeichen auf und zu, machen kann. Ja, oftmals fehlt mir dann bei solchen Apps, ich habe mir das eine oder andere auch mal geguckt, dann immer so ein bisschen die Chance, am Ende die Steuerberechnung nochmal nachzuvollziehen und zu sehen, hey, warum ergibt sich jetzt eigentlich das Ergebnis und was ist die Berechnungsgrundlage dafür? Und da ist es aber jedenfalls so, dass der Grundfreibetrag sich ja auch ein bisschen mehr oder weniger oft geändert hat, ja. Wir sind ja gestartet mit 11.604 Euro und dann wurde er später nochmal erhöht auf 11.784 Euro. Das ist jetzt also der Betrag, von dem an man erstmal überhaupt Einkommensteuer zahlt, wenn man mehr verdient als diese 11.784 Euro. Im nächsten Jahr steigt der Betrag dann schon auf 12.096 Euro. Und an der Stelle möchte ich noch auf ein anhängiges Verfahren hinweisen. Das finde ich zumindest ganz interessant. Da geht es ja darum, ob dieser Freibetrag, den man grundsätzlich hat, bevor man mit der Einkommensteuer startet, ob der denn überhaupt angemessen ist. Ja, ich habe ja gerade gesagt, knapp 12.000 Euro. Das sind ja ungefähr 1.000 Euro im Monat, die man also steuerfrei verdienen darf, ohne dass man Steuern zahlen muss. Und das orientiert sich natürlich so ein bisschen auch so an der Grenze, wo man sagt, bekommt man Sozialhilfe. Ne? Und das ist also das Existenzminimum, was da dahinter steckt in dieser Berechnung. Und da gibt es jetzt einen Steuerpflichtigen, der hat gesagt, naja, Moment mal, wenn das so ist, dieser Zusammenhang, dann muss ich ja feststellen, dass jemand, der überhaupt nicht arbeitet und kein Einkommen hat, das zu versteuern ist, der kriegt ja viel höhere Sozialleistungen als diese 1.000 Euro, denn er kriegt ja einerseits das Hartz IV, was irgendwie bei, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro im Monat ist und zusätzlich, und das ist der entscheidende Punkt, bekommt er ja noch die Wohnung gestellt und bezahlt, was ja auch einen ganz erheblichen Teil ausmachen kann der Sozialhilfe, wenn man dann jetzt in so einer Großstadt wohnt wie München oder so, ja. Die Nebenkosten, den Strom, die GEZ muss er nicht bezahlen, es wird alles übernommen. Und dann hat er eben zusammengerechnet, hat gesagt, na Moment, das sind ja viel mehr als 1.000 Euro im Monat, die dann da Sozialleistungen gezahlt werden. Und das ist ja dann wohl nicht verfassungsgemäß, dass der Grundfreibetrag so niedrig ist. Und da gibt es ein anhängiges BFH-Verfahren, was da eben gerade das Ganze dann nochmal prüft. Und die Steuerbescheide, die dann jetzt ab 2024 ergehen, die werden dann auch in diesem Punkt vorläufig erlassen. Also man muss jetzt nicht dann, wenn man seinen Steuerbescheid dann bekommt, nachdem man seine Steuererklärung gemacht hat, und dann sieht man, hey, die haben wirklich nur diesen Grundfreibetrag laut Gesetz für mich berücksichtigt, da gehe ich mal lieber in den Einspruch, ist eigentlich nicht erforderlich, weil die Steuerbescheide in diesem Punkt dann vorläufig erlassen werden. Bin ich zumindest sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich vermute zwar, dass das jetzt nicht besonders steuerzahlerfreundlich ausgehen wird, aber eine gewisse Chance bleibt ja vielleicht schon. Mal schauen, wie das ausgeht.
Ja, damals hat der Christian Lindner, man kann sich kaum erinnern, war mal Bundesfinanzminister, ja, diesen Grundfreibetrag ja dann erhöht, eben auf diese dann 11.784 Euro. Das war auch mit der Grund, weil es eben, sagen wir mal, eine Divergenz gab zwischen dem sozialrechtlichen Existenzminimum. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Aus meiner Sicht könnte dieser Grundfreibetrag immer bisschen hoch, aber na jo, Steuersenkungen sind ja erst in der Mitte der Koalition geplant, wenn denn Friedrich Merz am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden sollte.
Genau, da ist natürlich nochmal die Frage, das ist jetzt eigentlich nichts Neues aus meiner Sicht. Ich glaube, das war jetzt auch in den letzten Jahren schon so. Wie muss man eigentlich die Steuererklärung übermitteln? Da ist es ja so, dass wenn man irgendwie gewerbliche Einkünfte hat oder Gewinneinkünfte, also auch so, oder eben Freiberufler ist oder Landwirt, dass man dann die Steuererklärung elektronisch übermitteln muss. Und ansonsten, wenn man nur Privatperson ist, könnte man es auch auf Papier machen. Aber ich meine, dass die Bundesregierung das auch anpassen will. Und da war im Koalitionsvertrag auch der Hinweis, dass man da mehr auf die digitale Übermittlungsform hinwirken will. Insofern bin ich mal gespannt, ob sich das noch ein bisschen verschärft dann
Also
zukünftig.
ich kenne keinen, der das noch auf Papier übermittelt. Ja. Also so ungern man Elster auch hat, ist, glaube ich, immer noch viel einfacher, als irgendwelche Papierbögen auszufüllen. Ne? Sollen wir mal kurz noch drauf eingehen, auf die Wirtschafts-ID?
Ja, genau, das wollte ich dich gerade fragen. Was hat's denn mit dieser Wirtschaftsidentifikationsnummer auf sich? Hast du die schon bekommen? Und
Nee, tatsächlich
ich
nicht.
tatsächlich auch
Du?
noch nicht. Ja. Was soll das Ganze? Was ist das?
Ja,
Kannst
das ist
du's?
eigentlich mehr oder minder die Umsatzsteuer-ID mit einem Anhängsel. Ich glaube, fünfstellig müsste es sein. Und dann soll es eben so eine einheitliche Nummer geben. Man denkt ja erstmal neue Nummer, noch mehr Bürokratie, aber es soll praktisch zur Vereinfachung dienen, ja, dass man auch Unternehmen leichter und eindeutiger zuordnen kann und dann auch die digitalen Prozesse mit dieser neuen Nummer eben effizienter gestalten soll. Ich glaube, die ersten haben es Ende letzten Jahres bekommen und man soll es dann bis Ende nächsten Jahres erhalten. Also ich habe es noch nicht ja, bekommen, macht auch nichts. Kann man auch die neue oder die bisherige Steuernummer nutzen, ja, und am Ende, ja, brauche ich die noch nicht.
Interessant ist, dass es in den Steuererklärungsformularen, das könnte einen jetzt natürlich erschrecken, soll man diese Nummer angeben? Da sind also jetzt Felder enthalten, wo man die Wirtschaftsidentifikationsnummer angeben muss. Aber die gute Nachricht ist, ich meine, alles andere wäre auch ziemlich verrückt, dass man sie natürlich noch nicht angeben braucht, weil man sie vielleicht noch nicht bekommen hat, ne? Also man muss sie nur angeben, wenn man sie tatsächlich auch bekommen hat, immerhin. Das ist doch mal eine Vereinfachung, die, glaube ich, unabdinglich ist, ja. Ich weiß gar nicht, also da bin ich jetzt auch nicht so super tief im Thema. Manche sagen natürlich, was soll das mit diesen zentralen Nummern, dass die Behörden da immer mehr zusammenarbeiten? Ich glaube, für die Digitalisierung, die wir auch immer so bemängeln, ist es sicherlich unerlässlich, dass man da enger zusammenarbeitet. Manche sagen natürlich, was will denn die eine Behörde wissen, was die andere Behörde auch über mich weiß, ne? Im Zweifel spielt es ja keine Rolle und viele misstrauen da vielleicht auch dem Staat, zumindest lese ich das immer wieder so in den Social Media Kommentaren heraus, die das kritisch beäugen. Aber ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich nicht gehen, ohne dass man die Systeme da irgendwie verbindet und vereinheitlicht. Und da kann ja so eine Nummer schon mal ganz vorteilhaft sein. Mal schauen, wie sich das langfristig ausgeht. Aktuell hat man sie oder eben auch nicht. Wenn man sie hat, kann man sie in den Steuererklärungen angeben, aber man ist nicht verpflichtet, das zu tun.
Ja, absolut. Kirchenaustritte kann man jetzt auch in der Steuererklärung angeben. Das ist auch krass, dass es 2024 gekommen ist, ja, für die Einkommensteuererklärung und nicht irgendwie, weiß ich nicht, 1999. Ja. Aber das kann man jetzt auch angeben, dass das Finanzamt nicht mehr verwirrt ist und dann noch irgendwie, keine Ahnung, die Kapitalerträge oder was auch immer der Kirchensteuer unterwirft. Ja.
Ja, man hat da wohl festgestellt, also bisher konnte man nicht in den Steuererklärungen eingeben, wenn es zu Wechseln in der Religionsgemeinschaft gekommen ist, wahrscheinlich überwiegend dann der Austritt aus der Kirche. Da gab es ja tatsächlich so eine größere Welle. Also ich erlebe das auch bei meinen Mandanten immer wieder, dass die sagen, oh nee, da will ich eigentlich nicht noch Kirchensteuer zahlen. Und dann konnte man das in der Steuererklärung nicht richtig angeben, was dann am Ende dazu geführt hat, dass man in den Einspruch gehen musste, weil vielleicht die Veranlagung dann in diesem Punkt nicht ganz richtig war und jetzt kann man es von vornherein richtig angeben. Immerhin, ja. Tja, dann haben wir das Qualifizierungsgeld, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Das ist ja so ein Zuschuss, den man bekommen kann für bestimmte Fortbildungen, die man macht. Bei uns im Unternehmen hat das keiner beantragt. Aber es ist vielleicht good to know, dass wenn man das bekommen hat, dass das nicht steuerpflichtig ist, wenn man also so eine Leistung bezogen hat. Aber sie unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Das heißt, man muss dann das Ganze angeben. Bei den Einkünften, die den Steuersatz erhöhen, darf man also nicht vergessen, wenn man so ein Qualifizierungsgeld bekommen hat, das gibt es seit 2024, dass man das auch in der Steuererklärung berücksichtigen muss.
Dann Krankheitskosten, ja.
Ja, auch ganz interessant, wie das so, wie die Digitalisierung so dann seinen Rattenschwanz nach sich zieht. Es gibt jetzt die E-Rezepte, ja, wenn man krank ist. Bekommt man vom Arzt gegebenenfalls ein E-Rezept, ein elektronisches Rezept, mit dem man dann vielleicht auch in einer Online-Apotheke sich das Ganze besorgen kann. Finde ich ja als Online-Steuerberater natürlich ganz positiv, ja, diese Entwicklung. Aber dann ist natürlich die Frage, wie erfolgt das eigentlich, dieser Nachweis dann für die Krankheitskosten? Die Krankheitskosten kann man ja als außergewöhnliche Belastung ansetzen. Unter bestimmten Grenzen, vielleicht kannst du die gleich nochmal nennen, aber da gibt es natürlich auch relativ strenge Voraussetzungen, wie man solche Krankheitskosten nachweist. Und interessant ist hier, dass man jetzt eben, dass das Finanzamt geregelt hat, na gut, man soll diese, man, es reicht nicht einfach nur ein Kassenzettel der Apotheke oder eine Rechnung der Online-Apotheke. Wenn man sowas hat, dann soll da eben auch der Name des Steuerpflichtigen draufstehen, damit man vielleicht nicht, weiß nicht, ob das wirklich der Hintergrund ist, aber fällt mir jetzt als erstes dazu ein, damit man nicht einfach irgendwelche Belege online kauft und die dann einreicht. Aber es geht einfach darum, den Nachweis besser führen zu können und nachprüfen zu können, dass wirklich auch die Person da jetzt diese Kosten hatte, die dann da auch angeblich krank war. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Herausforderung, weil die aktuellen Kassenzettel der Apotheken sehen das ja noch nicht vor, ja, dass man da den Namen der Patienten mit draufschreibt. Und deswegen gibt es da aktuell für 24 noch so eine Übergangsfrist. Es ist also jetzt noch okay, wenn man solche Kassenzettel der Apotheke einreicht, auf dem sich dieser Name der kranken Person nicht befindet. Das ist noch in Ordnung, aber zukünftig wird es dann, ich glaube, das ist jetzt nur für 2024 erstmal, also ab nächstem Jahr wird es dann verpflichtend sein, dass man auch seinen Namen auf dem Kassenbeleg vorfindet. Da müssen sich also die Apotheken darauf einstellen. Man muss darauf achten, dass man dann so einen Kassenzettel bekommt. Momentan braucht man es noch nicht. Aber wie ist das mit den außergewöhnlichen Belastungen, mit den Krankheitskosten? Das ist ja eh so ein gewisses stumpfes Schwert, ne? Da muss man ganz schön krank sein, um da wirklich
Ja,
was erreichen
also
zu können.
ich hab da noch nie was angesetzt, ja, weil es gibt eine zumutbare Belastung und die ist insbesondere, wenn man kinderlos ist, so wie ich, relativ hoch. Also es fängt an, wenn man jetzt drei oder mehr Kinder hat, und zumindest mal unter 51.131 Euro einen Gesamtbetrag der Einkünfte hat, dann ist das zwar nur bei 1%. Wenn man jetzt allerdings über 51.130 Euro an Einkünften hat, dann ist es bei 7%. Und da gibt es ein paar Abstufungen. Es ist gar nicht mal so easy zu berechnen. Also wenn man kinderlos ist, zwischen 5 und 7%. Und wenn man das zwischen 5 und 7%, das wäre mal ein Mittelwert, wenn man 6% rechnet, da muss ich schon viel Krankheitskosten haben, dass ich zumindest als Kinderloser über diese zumutbare Belastung komme. Also das sind dann schon einige tausend Euro Krankheitskosten, die man dann nachweisen muss, bis sich überhaupt mal auswirkt. Also ja, das ist manchmal eher uninteressant, so diese Belege zu sammeln. Also nur weil ich meine Salbe irgendwie selber zahlen muss, das bringt steuerlich dann gar nichts.
Ja, auch wirklich verrückte Fälle, ne, wo man sich dann darüber streitet, ob die Heilkur an der Ostsee für die Atemwegserkrankung jetzt auch eine Maßnahme zur Linderung der Krankheit ist oder nicht, ne? Wenn man natürlich dann über solche Dinge nachdenkt, dann kommt man schnell auf hohe Kosten, ne, wenn man entsprechend kreativ ist. Aber das ist ja auch insofern eingeschränkt worden. Ich glaube, du brauchst vom Amtsarzt sogar die Bestätigung, dass diese Reise, die man da gegebenenfalls unternimmt, um die Krankheit zu lindern, dass die, wirklich also dazu dient, die Krankheit zu lindern, weil das, weil man sonst unterstellt, dass die ganz normalen Ärzte Gefälligkeitsrezepte schreiben an die langjährigen Patienten. Also ist auch da relativ streng geregelt, aber es ist immer amüsant, wenn man da mal in die Rechtsprechung einsteigt zum Thema Krankheitskosten. Super spannendes Thema im Bereich Steuerrecht, finde ich.
Ja, also die Wellnessurlaube kann man weiterhin nicht von der Steuer absetzen. Ja. Dann gibt es Neuerungen bei der Anlage G. Die Geschenkgrenze, ja, wurde angehoben von 35 auf 50 Euro. Es wird höchste Zeit. Also wenn man jetzt an Nichtarbeitnehmer Geschenke macht, wenn ich jetzt dir, was weiß ich, einen Blumenstrauß schenke, ja, dann das könnte ich einfach machen. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob dir Blumen so zusagen, aber da war es bisher schwer, für 35 Euro einen Strauß zu bekommen. Da ist es für 50 Euro dann schon ein bisschen opulenter aus meiner Sicht, eine gute Erhöhung. Ja, die Grenze wird lange nicht angepasst und die Inflation wartet ja nicht auf die Steuerrechtsänderung. Also kann man jetzt 50 Euro absetzen.
Vielleicht noch zur Vollständigkeit das Thema und auch die nächsten Punkte. Du hast gesagt, Anlage G, ne, betrifft natürlich aber genauso auch Freiberufler oder Landwirte gegebenenfalls, ne, also die Personen, die ihre Gewinne, also eine Gewinneinkunftsart haben und jetzt die eben entsprechend ermitteln müssen und sich dann die Frage stellen, wie ermittle ich denn meinen Gewinn? Was gehört denn da dazu und was kann ich absetzen? In dem Bereich sind wir jetzt, da ist das mit den Geschenken natürlich zu nennen. Wie ist es mit der degressiven Abschreibung? Das ist ja auch ziemlich verrückt gewesen. Mal ging es, dass man Neuanschaffungen degressiv abschreiben konnte. Dann ging es wieder nicht. Dann hat man wieder gesagt, naja, Moment, ist doch vielleicht sinnvoll, wenn man hier in der lahmenden Konjunktur die Wirtschaft dazu ermutigen will, zu investieren. Dann hat man gesagt, okay, für alles, was nach dem 31.03. oder ich fahr nochmal davor fort, also geh nochmal einen Schritt zurück. Es war erstmal zulässig, alles, was man neu angeschafft hat, was beweglich ist, also jetzt keine Immobilie oder nichts fest mit einem Grundstück verbunden ist, aber eben beispielsweise ein Fahrzeug, neue Büroeinrichtung oder eine Maschine, die jetzt beweglich ist, die konnte man, wenn man sie bis Ende 22 angeschafft hat, konnte man sie degressiv abschreiben, also viel schneller in den ersten Jahren. Dann ist das ausgelaufen, hat man gesagt, okay, wir brauchen doch wieder einen gewissen Anreiz. Dann ging es wieder vom 31.03.24 bis 1.01.25 oder genau genommen bis 31.12.24, ja. Alles, was man in der Zeit angeschafft hat, kann man wieder degressiv abschreiben. Und jetzt ist es erstmal wieder ausgelaufen. Und jetzt warten wir auf die neue Koalition, um wieder im besten Fall neu in den Genuss der degressiven Abschreibung zu kommen.
Ja, ich meine, da soll es jetzt ja so sein, dass es künftig auch schon für Anschaffungen in 2025 dann degressive Abschreibung von happigen 30% geben soll. Ja, und zwar für die Jahre 25, 26 und 27. Aber wie gesagt, Friedrich Merz muss erstmal zum Kanzler gewählt werden und dann muss das Gesetz noch durch Bundestag und Bundesrat. Also Vorsicht, ja, wenn man da schon fest mit plant. Es kann alles noch anders kommen, wie im Koalitionsvertrag steht. Es ist ja alles unter Finanzierungsvorbehalt.
Ja, und also was ist jetzt die Frage, ob man sich darüber beschweren muss, aber wir haben ja nun doch letzte Woche nichts aufgedeckt, ja, als wir hier live den Podcast aufnahmen und der Koalitionsvertrag nicht mehr abrufbar war, haben wir ja schon gedacht, jetzt ist das Ganze wieder geplatzt, aber nichts da, ne? Er ist wieder abrufbar auf der Seite der SPD.
Absolut.
Ja. Vielleicht noch ein Punkt, die degressive Abschreibung aktuell, also jetzt zumindest für das Jahr 24, 20% im ersten Jahr von dem, was man ausgegeben hat für die Anschaffung oder Herstellung und dann höchstens das Zweieinhalbfache von dem, was man hätte abschreiben können, wenn man es ganz normal über die Nutzungsdauer abschreibt. Und jetzt zukünftig ab 2025, wenn das dann so kommt, jetzt sind ja vorgesehen 30%, ne? Also auch ein größerer Anreiz soll geschaffen werden, um zu investieren. So, aber bleiben wir mal bei 2024. Da hat man ja auch gesagt, okay, wir wollen kleine Unternehmen weiter fördern. Und die dürfen nämlich, wenn sie was Neues anschaffen, auch noch eine Zusatzabschreibung, die sogenannte Sonderabschreibung nach § 7G, nutzen. Und zwar dürfen die dann im ersten Jahr oder auch, man kann es auch verteilen auf die Folgejahre, durften die bisher 20% sofort abschreiben. Ja, da kann man einfach sagen, hey, ich habe was Neues gekauft, ich bin ein kleines Unternehmen. Und da, weil ich eben da besonders gefördert werden soll, darf ich sofort 20% extra von dem, was ich gekauft habe, steuerlich zum Abzug bringen. Und das hat man auf 40% angehoben für 2024. Ne? Da muss man auch drauf achten, wenn man jetzt da sowas gekauft hat, dass es eben 40% sind, die man da absetzen kann. Ja, dann haben wir natürlich hier noch, da haben wir auch schon oft uns so ein bisschen drum gedrückt, das mal ganz ausführlich zu besprechen, die Thesaurierungsbegünstigung. Die war bis 2023 so eine richtig, so eine Vorschrift, die gar nicht so einfach zu verstehen ist und die sich eigentlich auch oft gar nicht so positiv ausgewirkt hat. Hier ist einfach die Möglichkeit gegeben, dass wenn man sagt, man ist ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, ne, dann muss man ja alles, was man verdient, mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Und das kann natürlich oft sehr teuer werden, weil man schnell im Spitzensteuersatz von 42 oder reichen Steuersatz von 45% landet. Dann kommt noch der Soli obendrauf, also ganz schön hohe Steuerbelastung. Und dann hat man ja manchmal das Thema, dass man sagt, naja, ich muss so viel verdienen mit meinem Unternehmen, weil ich muss ja vielleicht auch Kredite zurückzahlen, die ich aufnehmen musste, um überhaupt hier das Unternehmen zu erwerben oder so groß machen zu können, wie es jetzt ist. Und die Kredittilgung kann man ja nicht steuerlich zum Abzug bringen. Also hat man eigentlich ein Problem, wenn man in dieser Rechtsform ist und groß wachsen will. Ne? Wenn man diese Thesaurierungsbegünstigung nutzt, kommt man in die Situation, dass man seine Gewinne, wenn man sie denn im Unternehmen lässt, nur mit 28,25% versteuern muss. Das ist natürlich deutlich geringer, als wenn man das jetzt mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern muss und eigentlich auch wettbewerbsfähig. Wenn man sich jetzt darüber, wenn man darüber nachdenkt, wie viel eigentlich so eine GmbH zahlen muss, ne? Da landet man ja auch bei ähnlichen Steuersätzen, meistens sogar ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel Gewerbesteuer anfällt. Das heißt, eigentlich eine ganz interessante Sache, die aber in der Praxis also oft nicht genutzt wurde, weil wenn man dann später die Gewinne aus dem Unternehmen entnimmt, muss man das Ganze nachversteuern mit 25%. Sodass man insgesamt dann doch wieder auf eine hohe Steuerbelastung kommt. Und jetzt war aber das Problem, dass die Regelung so ausgestaltet war, dass man musste ja auch Geld aus dem Unternehmen entnehmen, um erstmal diese 28,25% Steuern zahlen zu müssen. Ne? Also man konnte gar nicht alles im Unternehmen belassen, weil man musste ja so eine gewisse Entnahme tätigen, um die Steuern zahlen zu können. Und das insofern war die Vorschrift einfach nicht ganz zu Ende gedacht und wirtschaftlich oft gar nicht so vorteilhaft, weil es gar nicht bei diesen 28,25% geblieben ist, sondern musste eigentlich dann doch ein bisschen mehr versteuern, weil man gleich so eine Nachversteuerung machen musste, um die Steuern zahlen zu können. Das hat man jetzt so ein bisschen entschärft und hat eben gesagt, okay, für das, was man an Steuern zahlt aus, ich vereinfache es jetzt mal, für das, was man an Steuern zahlen muss, kommt es nicht sofort zu dieser Nachbesteuerung, sodass es bei diesen 28,25% bleibt. Das heißt, letztendlich, wenn man seine Steuererklärung 2024 macht und man ist Gewerbetreibender, Freiberufler, ich meine, für Landwirte dürfte das auch gehen, wobei das klammern wir mal so ein bisschen aus, das ist echt nicht mein Spezialgebiet, kann man vielleicht über das Thema Thesaurierungsbegünstigung echt nochmal neu nachdenken, weil die Vorschrift jetzt ein bisschen anwenderfreundlicher geworden ist und soll ja noch besser werden, ne? Laut Koalitionsvertrag, auch da nochmal der Hinweis, mal schauen, was da noch kommt.
Wenn es so durchkommt, dann kann man ab 2027 einfach wie eine GmbH sein Einzelunternehmen besteuern lassen, aber ob es wirklich kommt, sieht man dann, ja? Ob der Finanzierungsvorbehalt dann greift oder nicht. Wäre eine kurze Anmerkung zu den Corona-Hilfen, da in 2024 da auch noch Schlussabrechnungen gemacht worden sind, ist es auch nochmal Teil der Vordrucke, also die Anlage Corona-Hilfen gibt es auch 2024 noch. Wenn da jemand 2024 noch was gemacht hat, ja, dann muss er dann auch fürs Jahr 2024 die Anlage Corona-Hilfen nochmal abgeben und dann dürfte sie weg sein, glaube ich. Ja, 2025 müsste da nichts mehr kommen.
Sind übrigens keine neuen Formulare dazu gekommen in der Einkommensteuererklärung 2024.
Ja, ne? Immerhin.
Und mal schauen, ob das dann so bleibt. Dann würden ja sogar welche wegfallen, ja, mit der Anlage Corona-Hilfe, wenn es die nächstes Jahr nicht mehr gibt. Mal schauen, ob dafür was dazu kommt.
Immerhin etwas Positives gibt es. Christian, was gibt es Neues bei den Kapitalerträgen außer Lebensversicherungen?
Ja, das ist ganz interessant. Und zwar könnte jetzt das erste Mal ein Fall eintreten, dass man Gelder aus einer Kapital-Lebensversicherung bekommt, die teilweise steuerfrei sind. Ich kann mich da noch erinnern, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 11., 12. Klasse im Gymnasium, ja. Und da sagte, wir hatten tatsächlich Wirtschaft als Fach, ja, also schon sehr vorbildlich in der Schule. Und da sagte unser Wirtschaftslehrer.
Das im Osten.
Naja, hör mal. Ja. Da sagte unser Wirtschaftslehrer zu uns, seid nicht so blöd und schließt jetzt hier noch so eine, oder denkt darüber nach, mal so eine Versicherung abzuschließen, wenn ihr Geld sparen wollt, weil sich jetzt hier ein Zeitfenster schließt für die Möglichkeit, Kapitalerträge mal teilweise steuerfrei zu bekommen, wenn ihr jetzt eben noch rechtzeitig investiert. Weil da gab es eben die Möglichkeit, das war im Zeitraum 31.12.2004 bis 1.1.2011, da gab es eben die Möglichkeit, wenn man Versicherung abschloss, die erst ausgezahlt werden, wenn man älter als 60 ist und frühestens nach 12 Jahren zur Auszahlung kommen, dann sind 50% der Kapitalerträge steuerfrei, meine ich, genau. Und da weiß ich noch, dass er das sagte, hey, denk da mal drüber nach, weil so eine Gelegenheit gibt es vielleicht nicht wieder, weil diese Steuern natürlich ein wichtiges einen wichtigen Einfluss auf die Rendite haben von solchen Anlagen. Aber ich hatte natürlich in dem Alter noch ganz andere Sachen im Sinn, als mich mit Steuern zu beschäftigen. Dieses Fable hat sich dann leider erst später bei mir entwickelt. Insofern habe ich sowas nicht abgeschlossen. Aber wenn man mal hochrechnet, könnten jetzt in 2024 die ersten Auszahlungen von solchen Verträgen kommen. Das heißt, ab jetzt muss man vielleicht auch darauf achten, ob denn solche Zahlungen jetzt zu berücksichtigen sind, die dann eben unter dieses Regime fallen und dann teilweise steuerfrei sind.
Ja, dann bei den Termingeschäften gab es ja ein schönes Urteil beziehungsweise eine schöne Änderung bei den Termingeschäften und Verlusten aus Termingeschäften. Früher war es ja so, wenn man jetzt beispielsweise, was weiß ich, Optionen gehandelt hat und dann 100.000 Euro Gewinn gemacht hat, 100.000 Euro Verluste, ja, dann hat man eigentlich 0 Euro Gewinn gemacht und muss dann auch nur 0 Euro versteuern. Jetzt ist es aber so lange gewesen, dass man nur 20.000 Euro dagegen rechnen konnte. Also in dem Beispiel hätte man dann zwar 0 Euro Gewinn gemacht, hätte aber auf 80.000 Euro Steuern zahlen müssen. Und das wird dann mit dem Jahressteuergesetz 2024 aufgehoben. Das heißt, jetzt darf man wirklich, wenn man Verluste aus Termingeschäften hat, dann die Kosten voll anrechnen, die Verluste, und muss dann wirklich nur das versteuern, was man dann wirklich als Gewinn hatte. Hat lang gedauert, war eigentlich absehbar, dass es mal wegfällt, aber ist jetzt endlich mal weggefallen. Die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Aktien, ja, die gibt es immer noch. Also Aktien kann man nur mit Verlusten aus Aktien verrechnen, ja, wenn man da Gewinne gemacht hat. Aber zumindest bei den Verlusten aus Termingeschäften ist das jetzt weggefallen.
Genau, und dasselbe gilt auch, wenn man jetzt Forderungen hatte, die dann wertlos geworden sind. Ja, man hat jemandem Geld geliehen und hat es nicht zurückbekommen. Da gab es diese Verlustverrechnungsbeschränkung auch, und die ist ebenso weggefallen. Und das Ganze ist dann auch auf alle offenen Fälle anzuwenden. Also man könnte sogar schauen, hey, ist mein Steuerbescheid 2023 noch änderbar? Oder wenn man da jetzt den Bescheid kommt und man hatte da auch entsprechende Verluste oder vielleicht vorher, dass man irgendwelche Forderungen in Richtung Russland hatte, die jetzt zum Beispiel wertlos geworden sind, ja, dass man da eben schauen kann, wurde mir das vorher eingekürzt und jetzt ist es eben rückwirkend, hat man erkannt, dass es nicht mehr zulässig ist, dann könnte man versuchen, das sich auch noch für alte Jahre zurückzuholen.
Dann gibt es die Vorabpauschale wieder, Christian. Die war ja lange weg. 2024 kam sie wieder wegen dem positiven Basiszins. Das kennen auch viele nicht. Also, wenn man beispielsweise einen thesaurierenden ETF hat, da wird man ja denken, ja, okay, wenn ich die nicht verkaufe und da nichts ausschüttet, dann werden keine Steuern fällig. Hast du gedacht, ja, denn es gibt die Vorabpauschale. Bei Aktienfonds, ja, ist es, glaube ich, 70% des Basiszins und dann muss man das eben ausrechnen, kommt dann darauf an, wie die Wertsteigerung im entsprechenden Jahr war. Also vom 1.1. dann bis zum 31.12. Oft kann man die vermeiden, wenn man einen Freistellungsauftrag bei depotführenden Bank hinterlegt. Wenn man das nicht gemacht haben sollte, keine Panik, man kann über die Steuererklärung, die Anlage KAP, dann sich die zu viel gezahlten Steuern da wiederholen. Und es kann auch ein Grund sein, auch wenn man keine Steuererklärung machen muss, dass man vielleicht eine freiwillig abgibt.
Ja, und das Gute bei der Vorabpauschale klingt natürlich jetzt hier relativ kompliziert, ja, wenn man jetzt überlegt, man soll da irgendwas mit Basiszins und 70% und so weiter berechnen, dass das ja bei den Bescheinigungen der Banken dann berücksichtigt wurde. Also die klassischen deutschen Depotbanken, wenn die jetzt die Kapitaltragsteuer einbehalten, berechnen die natürlich auch dann die Vorabpauschale. Ich meine, das machen die dann immer im Februar, oder? Oder kurz nach Jahresende jedenfalls und führen das dann schon ab. Im Zweifel belasten sie dann das Verrechnungskonto, ja, beim Broker oder ich weiß nicht, man sagt, glaube ich, dass es auch zu Verkäufen kommen könnte, ja.
Ja, wenn du kein Geld auf dem Verrechnungskonto hast, es gibt auch Broker, die dann anfangen, Anteile zu verkaufen. Das ist natürlich höchst dann ärgerlich, weil dann hast du natürlich auch für die Anteile dann keine Wertsteigerung, keinen Zinseszinseffekt mehr. Also von dem her sollte man schon schauen, dass man da einen Freistellungsauftrag hinterlegt oder bei einem Broker ist oder sein Verrechnungskonto so aufgeladen hat, dass zumindest die Steuer vom Geld weggeht, ja, und dann keine Anteile verkauft werden, ja, die vielleicht dann wiederum die Steuerpflicht von anderen Sachen, die man vielleicht auch noch verkaufen möchte in dem Jahr, beeinträchtigt, ja, oder befeuert eher. Also da muss man schon schauen, dass man da ja, gut aufgestellt ist.
Aber selber ausrechnen muss man das natürlich und dann auch erklären, wenn man einen Broker hat, der jetzt nicht in Deutschland sitzt und deswegen keine Kapitaltragsteuer abführt, gibt es ja zum Beispiel Interactive Brokers oder so, ist zumindest bei meinen Mandanten sehr beliebt, wo man dann natürlich selber in die Berechnung gehen muss. Darf man ja nicht vergessen, ne, dass man das auch erklären muss. Also nur weil man kein entsprechendes Depot hat, wo das gleich einbehalten wird, heißt das nicht, dass man der Vorabpauschale entkommen kann.
Die Berechnung kann vielleicht Claude oder ChatGPT machen, wer
Ja,
heutzutage,
wenn du dann das Steuerstrafverfahren am Hals hast, ja, sagst du dann als Begründung, ja, ich habe mich auf Claude verlassen oder ChatGPT, bin ich auch mal gespannt, was da so die Rechtsprechung zu sagt.
da hat man schlechte Karten, dann heißt, hättest du es mal besser überprüft, ja.
Ja, was ich auch interessant fand, es gibt jetzt einen Vordruck, also gut, kann man jetzt auch sagen, das ist nerdig, aber ich fand es interessant, in der Anlage KAP, dass man Prozess- und Verzugszinsen eintragen soll, also dass man explizit darauf hingewiesen wird, dass das ja auch steuerpflichtige Kapitalerträge sind. Offensichtlich hat man hier festgestellt, dass das doch immer mal wieder vergessen wurde, also oder so ein mögliches Vollzugsdefizit hier hat, weil man eben sagt, ich habe ja keine Chance als Finanzamt zu wissen oder es gibt keinen automatischen Informationsaustausch, dass mir irgendjemand, den ich verklagt habe, der mir deswegen Prozess- oder Verzugszinsen zahlen muss, weil ich hier noch ein paar Monate oder Jahre warten musste, bis ich zu meinem Geld gekommen bin, können ja auch sonst was, können ja alle möglichen Streitigkeiten sein, wo solche Zinsen dann zur Anwendung kommen. Und da will man eben explizit darauf hinweisen, dass das ja auch steuerpflichtig wäre oder sein könnte, ne?
Ja.
Also muss man dran denken, wenn man jemanden verklagt und man gewinnt und kriegt auch noch Zinsen, dass die dann auch einkommensteuerpflichtig sein sollten. Jetzt wird man auch nochmal mit der Steuererklärung explizit darauf hingewiesen.
Dann wird das Kindergeld erhöht und auch der Kinderfreibetrag. Da ist einfach zu sagen, wenn man Gutverdiener ist, dann auch die Steuererklärung machen, Anlage Kind abgeben und dann schauen, ob der Kinderfreibetrag nicht günstiger ist als das Kindergeld. Also das sollte man dann auch prüfen und dementsprechend abgeben.
Genau, und ab 2025 gab es dann 5 € mehr Kindergeld pro
Ja,
Monat.
sehr gut. Da kann man sich doch mal 2 Kugeln Eis in München kaufen.
So sieht's aus, ja.
Ja, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde auch erhöht.
Das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Auf wie
Ja, aber gar
viel?
nicht. Ich glaube 4.260, zweimal mal Freestyle. Jetzt pass mal auf, ich schau noch mal nach, bevor wir was Falsches sagen. In der Zeit kannst du ja mal erzählen, wie die Zuordnung jetzt neu gestaltet werden kann, weil das haben wir nämlich aufgeschrieben.
Müsste ich eigentlich wissen, ne?
Macht nichts, also die alleinige
Ach
Zuordnung
doch, ja, jetzt
zu
weiß ich, was
lediglich
du meinst.
einem
Entschuldige bitte.
Elternteil, genau, steht nicht gegen das Grundgesetz, auch im Falle, wenn man jetzt so ein paritätisches Wechselmodell hat, kann man also auch ja, lediglich einem Elternteil dann zuordnen, diesen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende.
Möchte ich natürlich kritisieren, ja. Hier möchte ich mal für die, also ich finde das mit den Alleinerziehenden, ne, das ist immer so ein Begriff, man erzieht die Kinder allein. Das bedeutet ja eigentlich, dass das Kind halt überwiegend dem Haushalt zugeordnet ist, von einem Elternteil, ne? Aber in der Praxis ist es ja schon so, dass auch der andere Elternteil, der eben dann nicht das alleinige Sorgerecht hat oder wo das Kind eben nicht überwiegend ist, der trotzdem vielleicht auch ein Zimmer für das Kind bereithält, wenn man jetzt das getrennt ist und das Kind gemeinsam erzieht und deswegen ja auch irgendwie zusätzlich belastet ist, weil man eine größere Wohnung braucht, weil man Ausgaben hat, weil man dann am Wochenende, wo man das Kind bekommt, was mit dem unternehmen will und so weiter. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Urteil so ausgegangen ist, dass also nur die Person wirklich diese so hohe Steuerbefreiung bekommt, die bei dem das Kind eben wirklich im Haushalt gemeldet ist, obwohl der andere Elternteil, der sich vielleicht auch stark um das Kind kümmert, nicht überwiegend, aber natürlich trotzdem, da eben gar keine Begünstigung erfährt, finde ich ein bisschen schade. Sag mal, wie hoch ist der Freibetrag jetzt?
4.260. Ich hatte tatsächlich recht. Ja.
Also auch nicht wenig, ne? Also ist schon auch ein ordentlicher Betrag, ja.
Ist nicht wenig, soll im Koalitionsvertrag nochmals erhöht werden. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Also 2022 war noch bei 4.008 €. Und der Erhöhungsbetrag für jedes weitere Kind ist bei 240 €. Ja, ist nicht wenig, aber klar, wenn man jetzt mal richtig alleinerziehend ist, also sei es den Leuten auch gegönnt. Ich glaube, da gibt es andere Regelungen im Steuerrecht, die weniger sinnbehaftet sind.
So, die Kinderbetreuungskosten, da sind wir in 2024 noch bei 2/3 der Aufwendungen, die man ansetzen kann. Das steigt dann erst im nächsten Jahr auf 80%. Also jetzt in 25, ne, wenn man die Steuererklärung 24 macht, hat man noch die niedrigere Quote und ist auf 4.000 € begrenzt. Kann man sich dann im nächsten Jahr auf die Steigerung freuen.
Ja, auf 4.800 € dann.
So nochmal, also vielleicht wollen wir nochmal auf die Arbeitnehmer eingehen. Da hat sich nicht so viel getan. Bei manchen werden jetzt vielleicht manche schmunzeln und sagen, was, warum erzählen die das hier? Aber wir können es ja vielleicht doch kurz erzählen, ja. Die Berufskraftfahrer, die dürfen jetzt 9 € pro Kalendertag ansetzen für die Übernachtungskostenpauschale. Also wer sich mit den Berufsgruppen beschäftigt und da die Steuererklärung erstellt oder wenn man dazu gehört, dann kann man hier ein bisschen mehr ansetzen. Ich finde noch interessant bei Umzugskosten, da habe ich auch heute erst von einem neuen BFH-Urteil gelesen, auf das ich mich schon gefreut habe. Da gab es ja ein Finanzgericht, ich meine, es war das Finanzgericht Hamburg, das hatte entschieden, wenn man umzieht, am selben Ort, ja. Normalerweise ist es ja so, wenn du umziehst in einen anderen Ort, um dann deinem neuen Job näher zu sein, ist ja klar, kannst du die Umzugskosten als Werbungskosten zum Abzug bringen. Also hast du einen Steuervorteil, weil du halt sagst, naja, ich ziehe dahin, um da arbeiten zu können, und das ist die einzige Chance, diesen neuen Job annehmen zu können, weil ich eben von München nach Hamburg ziehe zum Beispiel. Und da hatte jetzt jemand geklagt, der ist eben innerhalb von Hamburg umgezogen. Aber von einer, ich weiß nicht mehr genau im Urteil, ich sage jetzt mal, von einer Dreiraumwohnung in eine Vierraumwohnung. Und hat das damit begründet, dass er jetzt zu Corona-Zeiten eben im Homeoffice gearbeitet hat und jetzt immer im Homeoffice arbeitet und jetzt ja nicht mehr nur am Küchentisch hier irgendwie arbeiten kann, sondern ein richtiges Arbeitszimmer brauche und deswegen eben eine größere Wohnung brauchte. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es eine Drei- oder Vierraumwohnung war, aber jedenfalls ging es darum, dass man ja mehr Wohnraum braucht, wenn man im Homeoffice arbeitet, um sich ein Arbeitszimmer einzurichten. Hat dann eben gesagt, naja, das mache ich ja, ich ziehe ja hier nur in die größere Wohnung, weil ich ja hier im Homeoffice arbeite und deswegen möchte ich diese Umzugskosten zugelassen haben zum Werbungskostenabzug. Und das Finanzgericht Hamburg hat tatsächlich gesagt, das geht. Und jetzt hat aber der BFH kürzlich entschieden, es geht nicht. Ja, also schade eigentlich. Ich habe das Urteil noch nicht im Ganzen gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass das jetzt nicht funktioniert. Hätte ich gut gefunden in der neuen Arbeitswelt, wenn das auch möglich gewesen wäre, aber leider können wir uns darauf nicht verlassen. Ja, aber dann gab es halt verschiedene, muss man darauf achten, ne? Wenn man jetzt hier so Umzugskosten hatte, gab es neue BMF-Schreiben wegen Umzugskostenpauschalen, dass man da nichts verpasst. Die wurden dann nochmal erhöht, ich glaube ab 1.3.24.
Das finde ich eh ganz interessant, die werden immer so zu krummen Daten erhöht. Ja, weiß ich, ob die irgendwie warten müssen, bis irgendeine Statistik dann irgendwie rübergeschickt wird oder an was es liegt, aber das finde ich immer so ultra verwirrend, dass dann mitten im Jahr sich dann irgendwie die Umzugspauschalen ändern, ja, als wäre es nicht so kompliziert genug. Also falls unser künftiger Finanzminister zuhört, das wäre doch mal die erste Amtshandlung, das zu ändern. Was gibt's noch Neues bei den Arbeitnehmern, Christian?
Ja, es gab noch mal verschiedenste Urteile, wie das eigentlich aussieht bei Studenten. Da ist ja dann immer die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wenn die von zu Hause zur Uni fahren und zurück? Sind das eigentlich Fahrtkosten? Und wenn ja, was für Fahrtkosten sind das? Ne? Also die entscheidende Frage ist eigentlich, was ist denn die Uni? Ist das so eine Art, oder die Ausbildungsstätte kann ja auch eine Fachhochschule oder Berufsschule sein. Ist das so eine erste Tätigkeitsstätte, wo man dann sagen müsste, da darf man dann nur 30 Cent je Kilometer und nur eine Fahrtstrecke ansetzen? Oder ist das eben einfach ein wie so eine Art Dienstreise, wo man sagt, da bin ich nicht immer, da bin ich nur manchmal, deswegen darf ich meine tatsächlichen Reisekosten, also die Bahnfahrkarte beispielsweise oder die tatsächlichen Fahrzeugkosten absetzen und dann auch den Hin- und Rückweg. Und da gab es auch ein bisschen Streit und da wurde jetzt aber entschieden, dass bei Teilzeitstudenten, also die eben kein Vollzeitstudium haben, sondern eben überwiegend irgendwo in einem Unternehmen arbeiten und dann Teilzeit noch an der Uni arbeiten, dass das Reisekosten sind. Und nur bei Vollzeitstudenten, die also immer wieder, die eigentlich die einen, ne, zu Hause sind und ansonsten in die Uni fahren, um da zu lernen oder an Vorlesungen teilzunehmen, die sogenannten Vollzeitstudenten, bei denen ist es eingeschränkt, die dürfen eben nur diese eingeschränkten Entfernungspauschalen zum Ansatz bringen, wenn sie zur Uni fahren. Aber bei Teilzeitstudenten, die eigentlich auch noch eben einem Job nachgehen, sieht es anders aus, hat der BFH zumindest entschieden.
Sollen wir die Anlage R überspringen und zur Anlage SO kommen, weil das ist, glaube ich, interessanter, weil da gab es zumindest bei den privaten Veräußerungsgeschäften eine Anhebung der Freigrenze auf 1.000 Euro und insbesondere für unsere Kryptofreunde interessant, weil früher konnte man unterjährig nur 600 Euro Gewinn mit Kryptowährungen und anderen privaten Veräußerungsgeschäften machen. Jetzt kann man 1.000 Euro machen. Gute Nachricht, wenn man es länger als ein Jahr hält, also was ich 2023 irgendwie den Bitcoin gekauft hat, 2025 verkauft und länger als ein Jahr das gehalten hat, dann ist es sowieso nicht steuerpflichtig. Aber wenn man es unterjährig verkauft, wurde eben diese Grenze jetzt auf 1.000 Euro angehoben. Eigentlich ganz, ganz interessant, ja, wenn man Kryptowährungen handelt.
Das ist eine freie Grenze, ne? Also wenn du auf 1.001 kommst, dann fällt es weg und du musst die kompletten 1.001.
Und weil es oft falsch verstanden wird, es hat auch nichts mit den Kapitalerträgen zu tun. Da gibt es auch eine 1.000 Euro Grenze, aber das ist ein Freibetrag und keine Freigrenze, also die sind wirklich ausgenommen und Einkünfte aus Kryptowährungen sind auch nicht Einkünfte aus Kapitalvermögen, sondern sonstige Einkünfte unterliegen dem persönlichen Einkommensteuersatz, was dann bedeutet, wenn man jetzt unterjährig mehr als 1.000 Euro Gewinn mit Kryptowährungen macht, dann muss man auch so eine persönliche Einkommensteuer zahlen und die kann dann bei einem Satz von ja, 45% plus Soli plus Kirchensteuer gegebenenfalls sein. Also hat nichts mit Kapitaleinkünften zu tun. Ja, gab es auch neues BMF-Schreiben.
Ja, bei den Kryptowährungen, ne, da ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wie erkläre ich das eigentlich bei dem Finanzamt oder wie ermittle ich da eigentlich meine Gewinne? Das kann ja wirklich da crazy hin und her gehen mit irgendwelchen Tokens und schnellen Transaktionen. Da hat das Finanzamt jetzt auch nochmal ein bisschen die Daumenschrauben angezogen, ja, hier mit so einem BMF-Schreiben vom 6.3.2025, wo man sich auch nochmal darauf oder wo man zum Ausdruck bringt, wie man sich das so mit den Aufzeichnungen und Mitwirkungspflichten vorstellt bei Kryptowährungen. Und da steht letztendlich drin, dass man wirklich lückenlos dokumentieren und nachvollziehbar alles belegen muss, dass man auch nochmal, wenn man ja irgendwie über ausländische Börsen da vielleicht handelt, dass man da ganz, dass man auch die erweiterten Mitwirkungspflichten hat. Ich meine, eigentlich ist das sowieso klar, aber da wird halt jetzt nochmal wirklich zum Ausdruck gebracht, weil, glaube ich, das auch für die Finanzbeamten gar nicht so einfach ist, da die ganzen Unterlagen nachzuvollziehen, ne? Und da muss man sich natürlich gut Gedanken machen, bevor man da lostradet, wie man das Ganze auch dokumentiert, um dann den Pflichten hier nachzukommen. Erstens eben nachweisen zu können, was ist davon jetzt vielleicht steuerpflichtig? Habe ich vielleicht irgendwelche Staking-Lending-Gewinne gemacht, die ja dann schon steuerpflichtig sind. Und was gehört vielleicht zu den Einnahmen, die aus dem Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen zählen, die dann nach einem Jahr steuerfrei sind, wo ich aber natürlich auch nachweisen muss, habe ich denn die Kryptowährung wirklich ein Jahr gehalten oder nicht, ne? Das ist auch nicht ohne.
Ja, also wenn man sein Key vergessen hat, dann ist es keine Ausrede. Ja, da kann das Finanzamt schon eine Zusage
Wobei die
schätzen.
Frage
Ne?
ist, also natürlich musst du es trotzdem erklären, was bis dahin passiert ist. Und dann, wenn du dann beispielsweise, der Super-GAU wäre ja, dass du innerhalb von einem Jahr ganz viel tradest und dabei Gewinn erzielst, ne? Also Kryptowährung kaufst, verkaufst, machst den Gewinn, musst den versteuern und dann hältst du die Kryptowährung ein Jahr und verlierst dann deinen Key. Dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass der Verlust steuerlich sich nicht auswirken dürfte, weil das ja eben dann, ne, genauso wie die Gewinne steuerfrei sind, dürfen sich die Verluste nicht auswirken, da hast du halt Pech gehabt.
Ja, also die Frage ist ja, ich meine, das hat das BMF jetzt da rausgehauen, dieses Schreiben, aber ob das vor einem Gericht dann auch standhalten würde, dieser Fall ist dann aus meiner Sicht ja was anderes. Aber erstmal können dann diese fehlenden Nachweise also Schätzungen führen und das ist nicht so cool. So, mal last but not least noch was zum Verlustabzug sagen. Da hat sich ja auch was geändert in 2024.
Das ist ja auch immer das große Thema, wenn man jetzt Verluste macht, darf man die ja bei der Einkommensteuer immerhin, wir reden ja hier über die Einkommensteuer, auch zurücktragen, geht ja bei der Gewerbesteuer nicht, hast du auch schon oft kritisiert, ne? Bei der Einkommensteuer darf man sie zurücktragen und darf sagen, na gut, wenn ich in dem Jahr davor hohe Gewinne hatte und jetzt mache ich einen Riesenverlust, weil hier irgendwie ich Riesenabschreibungen hatte, kriege ich dann wenigstens Steuern von dem Jahr davor zurück? Und dann grundsätzlich kann man die Frage ja mit Ja beantworten, aber es gibt ja Einschränkungen. Und zwar gibt es einerseits einen Höchstbetrag, den man zurücktragen darf, und dann auch eine prozentuale Grenze. Und die wurden für 2024 nochmal angepasst.
Ja, es wurde reduziert. Ich fand es auch krass reduziert. Also klar, wegen Corona hat man dann ordentliche Rückträge der Verluste möglich gemacht. 10 Millionen bei Zusammenveranlagung. Also wenn man jetzt mit seinem Ehegatten da eine Steuererklärung abgegeben hat, sogar 20 Millionen. Und das wurde jetzt zurückgefahren. Das ist schon krass eigentlich. Ein Zehntel jetzt auf 1 Million Euro, beziehungsweise dann bei Zusammenveranlagung 2 Millionen Euro. Und das ist schon. Ja, also für jemand, der jetzt keine Ahnung, 5 Millionen eigentlich hätte rücktragen können, noch 2023, der kann jetzt nur noch 1 Million rücktragen. Das ist jetzt, sicherlich bei manchen stößt es übel auf.
Ja, die andere Frage ist natürlich auch, wie viele Fälle gibt es davon wirklich? Aber ich glaube, dass in
Nicht
dem
so
Einzelfall, wenn man
viele,
davon
aber.
betroffen ist, dann macht das schon was aus oder zeigt halt so ein bisschen, hey, wir unterstützen das, dass du ins Risiko gegangen bist oder eben auch nicht, ne? Also.
Ein positives hat's, ja. Bisher war es ja so, also vor der Riegeländerung, dass man 60%, also für alles, was über 1 Million dann, beziehungsweise 2 Millionen bei Zusammenveranlagung überschritten hat, nur vortragen konnte. Und diese Grenze wurde jetzt zumindest, also von 24 bis 2027 auf 70% angehoben. Immerhin kleiner Wermutstropfen, ja, für den Verlustvortrag, wenn man auch harte Einschränkungen beim Verlustrücktrag hatte. Jo, das war, glaube ich, oder Christian, fällt da noch was ein? So, es waren die wichtigsten Regelungen, was jetzt die Einkommensteuer und andere Steuerarten 2024 angeht. Ja. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann hört man sich nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Dann viel Erfolg bei dem Ausfüllen der Steuererklärung 2024, ja, an alle. Und bis nächste Woche, ja.
Ciao,
Mach's
ciao.
gut, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.